kein Kabel mehr, kein GPS, keine zu engen Stellen im Garten und vor allem keine Geräuschbelästigung durch den Nachbarn oder durch einen selber. Das alles versprechen hochmoderne Mähroboter mit LiDAR ausgestattet oder mit RTK ausgestattet. Was das genau ist, das klären wir heute mit dem Kai und dem Jonas zusammen, denn die beiden sind Experten auf dem Rasen. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Folge 38 von Hör mal, wer da testet.
Hör mal, wer da testet. Präsentiert von Mindfactory.
Ja, magst du ein kleines Feini?
Ja.
Und jetzt mit dem Ball? Ha? Ja, wo ist der Ball? Ja, wo ist der Ball?
Folge 36. Perfekter Rasen ohne Schweiß.
Ja, hallo Kai, hallo Jonas. Ich starte gleich mit einer Frage. Warum sollte man sich jetzt heutzutage dazu entscheiden, einen Mähroboter zu kaufen oder vielleicht auch mal sich ein Upgrade für zu Hause zu gönnen?
Ja, also ich will mal sagen, das Erste, was man durch den Einsatz eines Mähroboters verbessert, ist die Geräuschkulisse. Ein Mähroboter, den hört man, das ist wie das Summen einer Hummel. Man hört ihn kaum. Und ich bin immer wieder entsetzt, wenn der Nachbar seinen Benzinrasenmäher anwirft und ich muss gerade einen Mähroboter-Test schreiben. Das stört doch ungemein. Und deswegen ist das schon mal sehr schön. Und dann natürlich, es erleichtert einfach die Arbeit. Ja, der Rasen wird gemäht, ohne dass man ein Kabel verlegt. Dafür gibt's verschiedene Methoden. Manche arbeiten mit RTK, andere mit LiDAR. Und das Modell, was wir hier haben, das ist sehr preisgünstig. Das hat nur eine Kamera und kann im Garten dann entsprechend, wenn der Garten Grenzen hat, feste Grenzen wie Randsteine, reicht ein solches Modell aus. Wenn man offene Beete hat, da sollte man dann vielleicht doch zum Leitermodell greifen. Und wenn man ganz große Flächen hat, sportplatzähnliche Flächen, dann ist ein RTK-Modell nach wie vor die erste Wahl.
Mein Privatanwesen in Norddeutschland beispielsweise. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Holen wir mal Zuschauer und Zuhörer ab, die vielleicht gar keinen Mähroboter haben, die vielleicht schon einen haben mit Begrenzungsdraht,
ja,
der ja lange gang und gäbe war. Und dann müssten wir vielleicht noch einmal kurz klären, auch wenn es wahrscheinlich einige wissen oder zumindest so tun, was ist RTK und was ist LiDAR.
Ja, also die mit Begrenzungskabel, da habe ich erst die Tage ein Video gesehen, wo ich mir auch schon wieder dachte, da musste der Kabel verbuddeln um den ganzen Garten herum, so ein Draht. Ja, und wenn der dann mal an einer Stelle kaputt geht, ob es jetzt die Wühlmaus war oder weil man daneben gestochen hat beim Garten umgraben oder ein neues Beet anlegen, dann ist der Draht durch, dann muss man da wieder flicken und so weiter. Das ist alles Mist. Und deshalb haben die Hersteller vor ein paar Jahren gesagt, okay, Schluss mit dem Blödsinn, wir machen jetzt hier wie man es vom Saugroboter zu Hause kennt, da muss man ja auch nicht durch die Wohnung mit Kabel legen. Das wäre ja ein bisschen
affig.
Das sind Wände. Das ist richtig. Also du hast ja da, im Garten ist ja das Problem, dass du keine feste Begrenzung im Zweifel hast, sondern dass das ja eine offene Fläche ist. Und dann navigieren die neueren Modelle jetzt, Gott sei Dank, ohne dieses dusselige Kabel. Und
ich wollte es gerne nur einmal aufräumen,
genau,
weil wir hatten vor ein paar Wochen einen Lesertest gestartet und über 2000 Bewerber, also es wahnsinnig explodiert das Thema, alle waren interessiert daran, ohne Begrenzungsdraht. Und uns haben so viele dieser Bewerber geschrieben, die haben noch irgendwas von Bosch und keine Ahnung was, Marken, die man heute gar nicht mehr so findet, wenn man sich so die Liste der Mähroboterhersteller anguckt, mit Begrenzungsdraht gekauft. Das heißt, Tech-Enthusiasten, die das schon mal wollten, die das jetzt seit Jahren zu Hause im Garten stehen haben und jetzt aber sich endlich denken, okay, ich traue mich jetzt, mir was Modernes zu holen, weil ich hasse dieses Kabel.
Und da lohnt sich einfach das Aufrüsten. Es ist so ein Komfortgewinn, einmal bei der Ersteinrichtung, aber auch im dauerhaften Betrieb.
Ja, ich möchte noch ein Beispiel hinzubringen, neben den Möglichkeiten, dass der Draht über den Winter Schaden nimmt oder weil man mit dem Spaten mal an die falsche Stelle gestochen hat. Oft ist es ja so, da stellt man nochmal einen Blumentopf hin, ja, oder man kennt das ja, oder man hat ein Hochbeet, neues, dann muss man den Draht rausholen und neu verlegen. Und das ist also nicht nur der Schaden ist das Problem, sondern wenn sich der Garten also verändert, Ja, dann muss man jedes Mal den Draht neu verlegen. Und ich habe selbst mal in einem ganz kleinen Garten den Draht verlegt und das hat mir gereicht. Ja, ich habe dann gedacht, na okay, sowas
braucht. Das ist die Erfahrung fürs Leben,
sowas,
die macht man einmal und nie wieder.
Sowas, aber du musst sowas
testen, die nicht mehr regeln. Du musst sie leider immer wieder machen und deswegen sind die Modelle, die neuen, da interessant und vor allem sind sie preislich auch gar nicht mehr so.
Gut, man muss natürlich sagen, diese Modelle mit Kabel, das waren die ersten Mähroboter. Das RTK, das kam ja später und leider ist ja jetzt erst seit letztem Jahr von einigen Herstellern implementiert worden und heutzutage hat fast jeder große Hersteller mindestens ein LiDAR-Modell im Angebot.
Können wir das einmal kurz einsortieren? Also aktuell ist State of the Art, sage ich mal, vorsichtig, du korrigierst mich, ist ganz einfach Kameranavigation, so einen habe ich auch zu Hause, dann RTK, dann LiDAR. Was ist das?
Ja, man muss, der Garten entscheidet, welches Modell du benötigst. Hast du einen kleinen, einen nicht komplexen Garten mit einer Zone zum Beispiel und hast feste Begrenzungen, etwa Randsteine oder Fliesen auf der einen Seite, dann reicht so ein einfaches Modell wie der RoboUp hier, den es schon für 500 Euro gibt, mit einer Kamera aus, weil die Kamera erkennt, ist Rasen, das ist kein Rasen und dann kann dieses Modell eingesetzt werden. Wenn du aber einen Garten hast mit einem angrenzenden Beet, dann versagen diese Modelle, weil die brauchen wirklich eine feste Begrenzung. Also der fährt dann eben ins Beet und dann kommen eben die besseren Modelle, entweder RTK oder LiDAR, zum Einsatz.
Okay.
Und gerade in Stadtgärten ist es so, wenn die Gärten umgeben sind von entweder hohen Gebäuden oder Bäumen, dann kann der RTK-Empfang, also der Satellitenempfang, kann gestört sein. Auch wenn man jetzt eine Antenne hat, die natürlich immer das Signal frei empfängt.
Es gibt hier einmal kurz das RTK. Ja. Was ist RTK?
RTK heißt Real-Time Kinetics und basiert darauf, dass Sie über 20 Satelliten mindestens empfangen müssen, damit das Ding sozusagen zentimetergenau navigiert.
Das heißt,
beim Auto,
dann immer wieder
beim Auto braucht man nur einen Satelliten oder zwei,
da dann hat man drei Meter. Da stellst du so ein Stativ auf oder ein oder mehrere Beacons, sogenannte, und die funken dann nach oben zum Satelliten und kommunizieren im Nahbereich mit dem Roboter direkt.
Ja. So, und wenn wir viele Häuser haben oder viele Bäume, dann kann der nicht funken.
Dann
oder
ist
nicht
der ausreichen. Satellitenempfang nicht
gut. Dort in der Wohnung, wo ich den Garten habe, funktionieren die RTK-Modelle gar nicht. Also hat von Ecovax, das hat nicht funktioniert, hat gesagt, ich empfange nicht genügend Satelliten.
Auch.
Mimotion hat funktioniert eine Zeit lang und da kam ein neues Firmware-Update und da sagt er jetzt auch, Satellitenempfang schlecht. Und immer wenn man das hat, da empfiehlt es sich dann, die neuen LiDAR-Modelle zu nehmen. Mhm. Das heißt, das kennt man von den Saugrobotern, die du ja betreust.
Genau.
Die scannen also die Umgebung
Mit
einem Laser und die Zeit, die der Laser benötigt, um wieder zum Gerät zu kommen, da bestimmen die dann die Entfernung zur Wand, zu irgendetwas.
Okay. Der dreht sich also ganz schnell und peilt quasi mit dem Laser in die Umgebung
und
misst damit die Umgebung aus.
Die Reichweite liegt so etwa bei 30 bis 40 Meter. Ja, und dann kommen wir zum Übrigen zu den RTK-Modellen. Das heißt, bei einer großen Fläche, wo es eben keine festen Begrenzungen gibt, wo die LiDAR-Reichweite von 35 bis 40 Metern nicht ausreichend ist, dann sind die satellitengestützten sogenannten RTK-Mähroboter die erste Wahl, weil die dann aufgrund der Empfangsqualität des Satellitensignals dann in so einer offenen Fläche einfach besser sind als diese LiDAR-Modelle.
Mhm.
Und manche haben sogar beides integriert. Es gibt von Memotion ein Modell, der hat einen RTK-Empfänger drin und kriegt die Satellitendaten aus dem Internet.
Aha.
Und der muss natürlich lokal von seinem, wo er gerade rumfährt, auch noch RTK-Empfang haben. Sonst kann er ja natürlich nicht seine Position geben. Und hat leider auch implementiert. Das heißt, da ist man auf der ganz sicheren Seite.
Okay.
Und ich kann noch erzählen, also es gibt ja eine große Spannweite auch da bei den unterschiedlichen Technologien von der Qualität, wie gut das umgesetzt ist. Wir hatten Paradebeispiel, ein chinesisches Modell mal, das preislich recht auf dem Niveau von etablierten Herstellern in dem Bereich lag, das aber navigiert hat und herumgefahren ist wie eine Katastrophe.
Mit welcher Technologie?
Das war auch ein RTK-Modell.
Ach.
Mit Stativ, das du im Garten also aufstellst und dann der Satellitenempfang darüber geholt wird. Und der ist ganz konfus durch die Gegend gefahren. Also war ein Gerät über 1200 Euro und dafür war es eine Katastrophe. Also du meintest ja so nett, damals kann ich mich gut erinnern, für dieses Gerät sollte man jedem Käufer den Hinweis mitgeben, kaufen Sie sich noch dazu eine Überwachungskamera. Da können Sie spaßige Videos erstellen, was das Gerät für einen Zirkus macht und um die Blumen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.
Wie kann das sein?
Und eine Schokolade für die Nerven.
Und eine Schokolade für die Nerven.
Und einen Retourenschein. Ja. Nee, aber ganz Navigation, lass uns da gleich einen Haken hintersetzen, aber wie kann das sein? Ist das nicht standardisiert, RTK? Das klingt so, als ob...
Naja, das ist so ungefähr standardisiert wie bei Autos auch. Ja, es sind vier Räder dran, da gibt es einen Motor und einen Elektromotor, und dann gibt es halt eben gute Magen und schlechte Magen.
Jeder Hersteller macht das so und so.
Nur weil da jetzt leider draufsteht, heißt das noch nicht, da bin ich in allen Situationen auf der sicheren Seite.
Okay.
Wir hatten beispielsweise ein LiDAR-Modell, das hat erstmals meine 70 Zentimeter breite Engstelle im Garten nicht geschafft. Man hat sich angefühlt wie ein RTK-Modell. Da sicherlich ist das auch, wenn neue Firmware-Updates kommen, kriegt man das vielleicht hin. Aber da muss man eben Testberichte studieren, die es ja bei uns zuhauf gibt über diese Geräte.
Ja.
Und dann erfährt man auch, welches dann wirklich
was
gut
wirklich
funktioniert,
taugt.
Was praxistauglich ist und für welchen Anwendungszweck.
Der wesentliche Punkt ist da ganz oft eben Software. Also die Hardware kann vorhanden sein und theoretisch bei allen Modellen gleich. Aber wenn der Hersteller halt bei der Firmware des Gerätes an sich, aber auch bei der App-Bedienung pfuscht oder Funktionen wesentliche nicht anbietet, die andere schon anbieten, verringert sich natürlich der Komfort und du kannst halt erhebliche Probleme haben gegenüber anderen Modellen. Das heißt, wir gucken uns natürlich auch die App an, aber auch so Dinge wie ist die Integration in Smart-Home-Systeme gegeben? Also kann man das lokal theoretisch betreiben oder gibt es zumindest eine rudimentäre Home Assistant, Homey Pro Integration? Mhm. Und das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, wo du merkst, dass der Hersteller sich ein bisschen Gedanken gemacht hat.
Da haben wir später auch noch ein Beispiel, ganz konkret, der Firmware-Update, haben wir ja vorhin drüber geredet mit dem Rasentrimmer. Eine abschließende Geschichte noch zum Thema Navigation. Du hast mir mal vor ein paar Wochen erklärt, bei LiDAR gibt es auch zwei unterschiedliche Systeme. Eins, was sich rotiert die ganze Zeit, das hattest du gesagt, und eins, was...
Festkörper-LiDAR. Genau, diese 360-Grad-LiDAR, das erkennt man typischerweise an der Kuppel. Die haben so eine Glaskuppel oben drauf. Der neue Roborock hat die sogar geschützt durch solche Streben.
So ein Gitter.
Das heißt, wenn das Ding umkippt, was ja durchaus auch mal vorkommt, dann wird das nicht beschädigt. Bei Festkörper-LiDAR ist es so, bei Memotion und auch Navimo haben das vorne wie so eine Art Kamera integriert. Das heißt, man kann das gar nicht mehr so genau identifizieren. Also wenn man die Kuppel sieht, dann weiß man, okay, das ist ein 360-Grad-LiDAR. Und wenn das in der Kamera verbaut ist, muss man halt schon genau hinschauen, um zu erkennen oder genau die technischen Datenblätter lesen letztendlich, weil das sieht aus wie eine Kamera.
Mhm. Ist der Festverbaute dann besser, schlechter, auf jeden Fall weniger anfällig, weil du hast es Umkippen genannt.
Ja.
Und es ist ja auch eine Mechanik drin. Die
richtig, richtig. Also Festkörper gelten als stabiler.
Mhm. Gerade im Außenbereich.
Langlebiger, haben aber auch Nachteile, weil natürlich das Field of View, also der Sichtwinkel, natürlich ein bisschen begrenzt ist. Mhm. Und während das 360-Grad-LiDAR immer automatisch die ganze Umgebung scannt. Also, aber aus der praktischen Erfahrung her muss ich sagen, das ist oft theoretisch. Also was die Langlebigkeit anbelangt, das kann man natürlich in einem Test jetzt von 2-3 Wochen nicht herausfinden, weil dann halten alle Geräte.
Alles gut und sie werden wahrscheinlich auch grundsätzlich, das ist jetzt nur eine Annahme, sie werden grundsätzlich nicht so lange leben wie vielleicht so ein mit Begrenzungsdraht, so ein ganz dummer, der ja nicht viel,
der nicht im Gerät viel kaputt gehen kann.
Aber woher kommt die LiDAR-Technik oder LiDAR, wie man auch sprechen will, genau, die kommt eigentlich von einem autonomen Fahren. Also die in den ganzen Autos ist auch diese LiDAR-Technik mit verbaut und die soll ja die Autos auf der Straße halten.
Also das ist schon mal und zukunftssicher sozusagen.
Und bei den Saugrobotern kannst du ja so einen rotierenden LiDAR drin haben, weil im Haus drinnen hast du jetzt weniger Umwelteinflüsse wie jetzt draußen, wo das Wetter reinspielt, aber auch Insekten oder irgendwelche Gegenstände, Stöcker, die und aufgeschleudert werden von unten und sich verklemmen können oder solche Geschichten.
Und die LiDAR-Kuppel, die sollte man auch ab und zu reinigen, wenn man jetzt den Mähroboter ohne Garage draußen in Betrieb hat, weil da kommt ja Regen, Blütenstaub jetzt in den letzten Tagen, war wirklich extrem stark. Und einige Hersteller haben an ihrem ihrer Ladestation oben so ein kleines
Bürstchen
installiert, sodass die da immer schön sich wie eine Waschstraße. Also der Blütenstaub geht ab, aber so Regen und so weiter, der dann vielleicht Kalkspuren hinterlässt oder eben noch mit Dreck mit drin, das muss man dann ab und zu mal reinigen, damit der
die
dann
Erkennung gewährleistet genau ist.
Gut, dann jetzt dicken Haken hinter die Navigation, aber das war halt auch jetzt ein wichtiges Thema. Jetzt spontan Einwurf an euch beide. Moderne Mähroboter, so seit 1, 2, 3 Jahren. Was ist euer Lieblingsfeature? Was ist so, wo ihr sagt, das ist geil?
Also, wie gesagt, es kommt immer auf den Garten an. Was brauchst du? Hast du Engstellen? Hast du Randsteine? Die vielleicht eine dritte Zone, die abgegrenzt ist? Da muss der Mähroboter drüber kommen. Und das finde ich halt einfach total super, weil bei uns im Testgarten ist das so. Und da freue ich mich natürlich, wenn es Modelle gibt, die die dritte Zone eben erreichen. Oder auch die zweite Zone durch die Engstelle. Die große Zone, da ist es fast egal, welches Modell man hat. Da muss man dann schauen, wie ist die Schnittbreite? Größere Schnittbreite, desto schneller ist er fertig, desto schneller steht der Garten der Allgemeinheit wieder zur Verfügung.
Okay.
Wenn man jetzt ein Mehrparteien-System hat. Aber das absolute, das absolute Top-Feature ist eigentlich die Lautstärke. Das muss ich wirklich sagen. Merkst also ich finde, so leise wie diese Geräte arbeiten, das ist, viele Passanten fragen mich, ist denn der schon an? Mäht denn der schon?
Oder fährt
der
nur rum?
Schau, hör mal genau hin. Und wenn die Messer über die Gräser, dann hörst du, wie er schneidet. Aber du hörst von dem Gerät an und für sich nichts. Und das ist eigentlich ein grandioser Fortschritt.
Okay, also irgendwas hochsteigen, Engpässe und Lautstärke. Was ist es bei dir?
Ich komme ja noch von einer ganz anderen Ecke her. Also ich kannte bis vor ein paar Jahren ja nur das Thema Saugroboter in der Tiefe und war da ja schon begeistert von der Autonomität, die das Ganze hat. Aber Mähroboter hatten wir lange gar nicht. Und umso weniger kann ich mir vorstellen, weil wir direkt bei Begrenzungskabel ohne eingestiegen sind, wie das mit gewesen wäre. Also das ist für mich unbegreiflich, das alles zu machen.
Da würde ich mich übrigens freuen. Ganz sorry für die Unterbrechung. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, schreibt gerne eure Erfahrungen mit und ohne Kabel als Anekdote auch in die Kommentare.
Das kann ich mir also gar nicht mehr vorstellen. Und ja, eben wie du sagst, die Lautstärke ist total der Knüller, aber auch so Sachen wie Rasenmuster. Finde ich lustig. Kannst du einstellen, Rasenmuster, Waben oder hier so Dreiecke oder Querstreifen unterschiedlich, je nach Mährichtung und so. Das ist lustig und wir haben gerade ein Mova-Gerät noch im Test. Da kann man ihr Testimonial kann man jetzt einmal sagen, ist die werben mit Luka Modric vorne drauf, dem bekannten Fußballer. Und der hat für Mova Sprachansagen eingesprochen. Jetzt kannst du Luka Modric im Garten sprechen haben. Das ist natürlich lustig, aber ist ja ein Gimmick. Und
das ist sicherlich nicht der Primärzweck von diesen Geräten. Der Primärzweck ist natürlich immer das Rasenmähen als solches und da stellen diese Mähroboter natürlich eine absolute Erleichterung dar und was sie auch schaffen ist, je häufiger die fahren ja sozusagen alle 2, 3 Tage, so stellt man die ein, es ist nicht also alle 14 Tage, weil das Gras, was gemäht worden ist, bleibt im Rasen drin. Mhm. Das rächt man also nicht auf, sondern das bleibt drin und dient als Dünger. Ist also ökologisch gut für den Rasen, dass der einfach gut gedüngt ist.
Kurze Werbung.
Das hier ist der neue Sentio Solar Flow 2400 Pro. Damit ergänzt du dein Balkonkraftwerk um einen Speicher. Statt die Energie tagsüber einfach ins Netz abzugeben, wird sie zwischengespeichert und steht dir später im Haushalt zur Verfügung. Zudem ist der Zentio Solarflow 2400 Pro nicht nur für Balkonkraftwerke gedacht, sondern kann auch mit Dachphotovoltaikanlagen genutzt werden. Speicher, Wechselrichter und Steuerung sind hier bereits in einem Gerät integriert. Du schließt nur die Solarmodule an und kannst direkt loslegen. Mit bis zu 2400 Watt Leistung lassen sich ganz normale Haushaltsgeräte betreiben. Und wenn du mehr brauchst, lässt sich der Speicher ganz leicht erweitern. Den Link und alle weiteren Infos zu dem Gerät findest du in der Beschreibung.
Werbung schon zu Ende.
Macht Sinn. Aber Jonas, sein Kommentar mit dieser Gamification, nennen wir es jetzt mal, den finde ich eigentlich gerade ganz passend. Und wir haben ja, also meine Grundthese ist, sind die mittlerweile alle gleich gut, die 2025, 2026 Modelle, weil wir plötzlich auch so neue Features haben. Der eine versucht sich mit dem Rasentrimmer, der andere hat von einem bekannten, ist Luka Modric ein Fußballer? Hoffentlich. Okay, gut. Von einem bekannten Fußballer.
Der andere hat vorne eine lenkbare Achse.
Ja, es, also man muss das so sehen, diese Geräteklasse gibt es noch nicht lang. Die ist ein paar Jahre alt und es ist immer so, dass wenn eine neue Kategorie entsteht, dann sind die Innovationen natürlich am Anfang noch am größten. Das ist klar. Mhm. Aber was man, und man sieht es daran, zum Beispiel das Problem ist Kantenschnitt. Mhm. Ja, das ist also für viele ein Problem, weil wenn ich natürlich eine ebene Fläche habe, neben dem Rasen, also Terrassenplatten, ja, das ist kein Problem, da fahren die Roboter eben schön über die Grenze hinaus und mähen das und man, das sieht sehr akkurat aus. Mhm. Hast du aber einen Randstein an der einen Seite, können die zwar nah an den Rand fahren, aber die Frage ist, wo hört denn das Messer auf, ja, und wo fängt der Gehäuserand an?
Genau.
Und da gibt es große Unterschiede. Und
meistens hast du es halt hier, dass das Messer halt natürlich vor der Außenkante des Gehäuses endet. Das heißt, alles, was darüber hinaus noch an Gehäuse da ist, das ist tote Fläche, da wird nicht gemäht. Und in dem Fall hier, der Teller ist jetzt nicht wahnsinnig riesig. Also du hast schon viele, viele Bereiche, die nicht abgemäht werden.
So, und da gibt es neue Entwicklungen. Beispielsweise traditionell schon gut im Kantenschnitt war schon der Dreamy A2. Der Dreamy A3 ist jetzt noch mal besser, hat den Kantenschnitt von 5 cm auf bis unter 3 cm optimiert, weil wenn man sich das Mähwerk, das Schnittsystem anschaut, dann denkt man ja, wie schafft er das? Der schafft das, indem er das Mähwerk zur Seite fährt und dann möglichst nah an den Rand platziert. Ja. Aber auch da hat man noch Nacharbeit. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, die jetzt zum Beispiel bei Sunseeker und beim Emotion drin ist, beim Luba 2 Mini, der hat noch ein extra Schneidemesser am Rand positioniert.
So ein kleineres dann, oder?
So ein kleineres, hat aber den Nachteil, das geht natürlich nicht in der Schnitthöhe, wird das nicht, das ist also starr. Das heißt also, wenn das Ding aktiv ist, dann, und die Schnitthöhe ist am Rasen unterschiedlich, dann hat man da,
das kannst du nicht kann man so fein Unterschiede. Abstimmen.
Aber ich sag mal, das ist Jammern auf hohem Niveau, ja. Das ist, Hauptsache ist mal, auch der Rand ist vom Rasen befreit. Und die dritte Variante, also neben dem anpassbaren Mähdeck und dem Zusatzschnittteller ist eben jetzt EcoVax mit dem Rasentrimmer.
Das war auch das Modell mit dem Firmware-Update, was dann später besser und besser wurde.
Das funktioniert inzwischen ganz gut, muss man sagen, aber man muss den Rand immer noch zweimal oder dreimal von dem Gerät doch schneiden lassen, dann ist das Ergebnis zufriedenstellend.
Okay.
Und was mir allerdings dabei, also der Kompromiss, den man dabei natürlich hat, ist Thema Lautstärke. Eben haben wir ja noch gesagt, diese Mähroboter sind so fantastisch leise, dass sie niemanden stören. Der Trimmer, den EcoVax integriert hat, der ist genauso laut wie ein normaler Trimmer. Es ist auch kein Unterschied da, weil der Aufbau ist identisch. Ja, genau. Da ist ein kleiner Faden dran, der dreht und das ist ein hochfrequentes ja, Geräusch und das stört schon erheblich. Also wenn da jemand im Garten sitzt, trinkt einen Kaffee oder grillt irgendwas und die Trimmeinheit ist im Einsatz, die ist nicht dauerhaft im Einsatz.
Ja, ja, ja,
die
klar,
ist immer nur dann,
wenn sie am Rand steht,
aber wenn sie
das zwei, dreimal machen muss, wie du sagst.
Wenn sie im Einsatz ist, sind, sagen wir mal, Gespräche limitiert.
Ja, weil ja, man hört den anderen. Dann ist halt ein klassischer Kantenschneider, den man verkleinert hat und in ein Gerät mit eingebaut hat.
Ja.
Und der Kantenschneider, der ist halt einfach dadurch, dass es auch der kleine Faden bloß ist, der macht schon Geräusche, aber natürlich auch dieser kleine Elektromotor, der zusätzlich drin ist, der macht Brummen, Surrgeräusche, lautere, durch das sehr schnelle Drehen. Also der dreht ja erheblich schneller noch.
Also lange Rede, kurzer Sinn, all diese drei verschiedenen Methoden haben Nachteile.
Ja.
Wenn man sagt, ich möchte nicht mehr nacharbeiten, dann ist das EcoWax-Modell das Beste.
Das Beste, aber damit derzeit büßt man die Lautstärke.
Allerdings hat man dann eben so lange an der Kante mit die Lautstärke. Bei den anderen bleibt halt immer was stehen. Und dann muss man halt je nach Qualitätsanspruch, den man dann draußen hat, entsprechend nacharbeiten.
Aber auch da kommt auf den Garten drauf an, was man jetzt dann nimmt.
Klar. Und man kauft sich ja auch, das finde ich eigentlich die wichtigste Erkenntnis aus diesem Podcast, man kauft sich den Mähroboter nach seinem Garten.
Exakt, genau. So ist es. Und dementsprechend ist auch die Preisspanne, ja. Also wer einen klassischen Stadtgarten, wer eine Eigentumswohnung gekauft und hat ein paar Quadratmeter Rasen und möchte da nicht die Nachbarn stören, der ist mit so einem Modell hier gut bedient.
Ja.
Der fährt zwar nicht so gut, schön in Gratenbahnen, aber er mäht den Rasen zuverlässig. Und 500 Euro? Und wenn man jetzt ein Gerät, also wenn man einen Rasen hat mit unterschiedlichen Zonen, wo eine Zone auch mit Randsteinen umgeben ist, die überwunden werden muss, da muss man höchstwahrscheinlich zum Allradmodell greifen. Mhm. Und unser aktueller Testsieger, der Dreamy A3, der bewältigt die Engstelle gut, der macht ein gutes Kantenschnitt und kommt auch noch in die Zone. Also für unseren Testrasen das ideale Modell. Wer allerdings keine steile Gärten hat, ohne Randsteine, der braucht jetzt kein Allrad mehr kaufen.
Nee, sind wir das dann preislich?
Ja, der Dreamy kostet normalerweise, glaube 2,5 oder 2,6, ist aktuell im Angebot für 2,2. Also 15% unter VK-Preis, hat jetzt den Tiefspreis, ist ein neues Modell. Klassischerweise muss man sagen, wer jetzt noch Geduld hat,
der kauft die nächstes
Jahr. Der kauft sich diese Mähroboter zur Black Week, weil das ist traditionell die günstigste.
Off-Season.
Ja. Genau. Das ist wie Skier kauft man sich auch im Frühjahr und nicht im Winter, weil dann sind die Auslaufmodelle günstiger.
Ja, ja.
Das, so ähnlich ist es bei Mährobotern auch. Am Ende der Saison gehen die Preise markant nach unten und da kann man ein gutes Schnäppchen machen.
Genau, und die meisten Modelle kommen ja auch Richtung Januar, Februar, März, April raus.
Ja.
Das heißt, da kriegt man ja dann die Topmodelle des Jahres zum Ende des Jahres.
Da muss, genau.
Und die halten ja dann auch, also der technische Stand ist ja dann der aktuelle nach wie vor noch.
Ja, und man muss ganz ehrlich sagen, die neuen Modelle haben am Anfang immer noch mal das eine oder andere Problem, was durch Firmware-Updates behoben ist. Gerade der Roborock, der hat jetzt immer noch ein paar Probleme im Test gezeigt, aber die Firmware-Updates sorgen dann dafür, dass diese Fehler eben behoben
sind. Besser werden.
Und er sozusagen die ganzen Features, die Marketingabteilung schon zur Saisonanfang auf die schönen Slides geschrieben hat, die werden am Ende der Saison, werden die
kommen
dann auch alle.
Die kommen dann erst.
Das heißt also, wer das im Herbst kauft, der hat im nächsten Frühjahr auf jeden Fall einen voll funktionsfähigen Stopp-Modell im Einsatz.
Ja, und ich sag mal, die Grundfunktionen sind ja bei den Geräten alle sehr zuverlässig.
Ja. Jetzt, wir müssen noch zu einem immer wiederkehrenden Thema kommen und das ist, dass es liegen Dinge auf dem Rasen, Stichwort Hinderniserkennung, was ist mit Lebewesen, die gefährdet werden, überfahren werden, wie auch immer. Lass uns dazu noch kurz Zeit nehmen und vielleicht haben wir noch zum Schluss noch eine Gelegenheit. Die Modelle variieren ja nicht nur in der Navigationstechnologie und so weiter, sondern ja auch in der Rasenfläche, die sie bedienen können.
Ja, ja.
Aber lass uns erstmal.
Nicht, dass ein wildes Relaxo im Garten auftaucht.
Ja, und dann. Nein, aber. Ist ja ein ernstes Thema. Was ist denn mit Hinderniserkennung, Hindernissen und Verletzungsgefahr?
Ja, also da muss man grundsätzlich erstmal unterscheiden. Es gibt einmal dass die Erkenntniserkennung bei dem Mährobotern umfasst einmal so ein mechanisches Bauteil, das nennt man Bumper, der stößt irgendwo dagegen und dann hört er auf zu mähen. Früher, bin gar nicht sicher, ob die Mähroboter die kabelgebundenen sowas hatten, weil ich habe mal ein Lidl-Modell getestet, der ist bei mir immer gegen so einen Blumenkasten gefahren, ja, und
hat keinen Lerneffekt gehabt.
Weil genau da war das Thema, meine Frau hat da einen neuen Blumenkasten aufgestellt, das Kabel lag dahinter und dann fährt er stur auf das Ding rum.
Das
und ich glaube, darauf bezieht sich auch vielerorts, also die Gefahr oder die Diskussion um tote Igel. Ja, da muss man natürlich schon mal eins sagen, klar, so ein altes Modell mit null KI, das ist recht dumm, weil es hat eben nur als Grenze das Kabel und fährt da irgendwo dagegen. Die neuen Modelle haben, wie gesagt, den Bumper und dann haben die Kameras, dann haben die auch LiDAR, wo die Umgebung in 3D gescannt wird. Und sie haben unterschiedliche Art und Weise, wie sie auf diese Objekte reagieren können. Aber je intensiver oder je sensibler ich die Hinderniserkennung einstelle, dann erkennt er wirklich alles. Schläuche, kleine Bälle, Igel, Attrappen, alles Mögliche wird erkannt. Natürlich nicht immer. Und das ist eben auch ein Problem. Ja, aber die erkennen viele Hindernisse und manchmal erkennen sie auch zu viel. Nämlich, wenn man zum Beispiel eine Hecke hat, wo ein Ast in den Rasen neigt und unter dem Ast ist der Rasen. So, dann fährt der, wenn das alles auf Maximum Erkennung gestellt ist, wird der Rasen unter dem Ast nicht gemäht.
Also wenn der jetzt hier so drüber hängt über dem Mähroboter, erkennt er den als Hindernis als Objekt, und fährt Hindernis, nicht runter, obwohl da Platz wäre.
Und da gibt es jetzt Methoden. Bei Sunseeker zum Beispiel kann ich Zonen einzeichnen, wo er diese Hinderniserkennung, also auf die visuelle Hinderniserkennung ausschaltet, deaktiviert oder reduziert, sodass er unter diesen Ast dann durchfährt und dort auch den Rasen.
Da kann ich also auf der Karte einzeichnen, wenn ich weiß, ich habe hier ein paar Stellen, wo das der Fall ist, wo ich irgendwas hängen habe, wo ein Klettergerüst steht mit einer niedrigen Sprosse oder keine Ahnung was, wo er sonst die Krise kriegt, dass er da fahren darf und dass er es da weniger genau nimmt.
Das bietet allerdings noch nicht jeder Hersteller. Manche können das nur pro Zone ausschalten. Also wenn ich eine große Mähzone habe, dann kann ich sagen, okay, auf der Zone soll jetzt nur der Bumper für die Hinderniserkennung.
Wo wir wieder beim Thema sind, wie relevant Software ist für solche Sachen.
Was ist jetzt nochmal ganz kurz, wir müssen dann auch zum Schluss kommen, was ist mit den Igeln?
Ja, also grundsätzlich sind ja Igel nachtaktive Tiere. Also tags, ich habe in meinem Garten einen Igel gehabt, jetzt haben wir einen Hund, jetzt ist der Igel weg. Der Hund hat ihn nicht gefressen, sondern der riecht den Hund, keine Ahnung, wir haben den Igel gefüttert, habe ich alles mit den Überwachungskameras aufgezeichnet, war immer toll, wenn man abends geschaut hat, ja, wo war er denn jetzt? Ja.
Schön.
Und nachtaktive Tiere, ja, und Mähroboter sollte man natürlich tagsüber einsetzen. Alle Hersteller haben schon die Option Tierschutz, ja, und dann ist das eben von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ist das Gerät gesperrt, kann also gar nicht rausfahren. Oder man kann Betriebszeiten manuell eingeben, dass man sagt, ich will nur, dass der zwischen 9 und 18 Uhr fährt. Genau. Dann ist das Problem Igel behoben, weil das sind nachtaktive Tiere. Und man sollte auch nicht nur wegen des Igels das machen, weil die Dinger machen schon auch, wir nehmen das Geräusch vielleicht als leise wahr, aber andere Tiere haben bessere Gehöre und hören das intensiver und dann brauchen die nachts Licht, dann wird also eine Beleuchtung eingeschaltet und wir haben sowieso schon viel Lichtverschmutzung durch diese ganzen Solarlampen, die Leute in den Garten aufstellen und deswegen sollte man das also den Mähroboter tagsüber fahren lassen.
Okay.
Und in Leipzig, so will ich mal sagen, da gibt's schon seit letztem Jahr, glaube ich, ein Nachtfahrverbot für Mähroboter und wer da zuwiderhandelt, kann bis zu 50.000 Euro Strafe bezahlen. Und wenn er einen Igel getötet hat, droht sogar Gefängnis.
Wow. Ja,
und der Deutsche Städtetag möchte, dass das bundesweit kommt.
Genau.
Und da, wie gesagt, für mich bräuchte es diese Regeln nicht, weil ich
man fährt
gesunder Menschenverstand würde sagen, wir lassen die
nachtaktiven Tiere in Ruhe. Aber es gibt genug Leute, ich stelle es auch in der Nachbarschaft fest, wo die auch sonntags fahren gelassen werden, was ja alles auch nach Bundesemissionsschutzgesetz, du hattest das schön in der Bestenliste, schreibst du das ausführlich rein, das lohnt sich auf jeden Fall bei heise.de/Bestenliste da reinzugucken in den Ratgeberteil vom Kai, aber also die Leute machen das ja leider trotzdem und deswegen muss das reglementiert werden, dass sonntags harte Strafen drohen und auch ab 22 Uhr. Ja.
Gut, haben wir jetzt ausreichend drüber geredet. Zwei Themen noch zum Abschluss, einmal was ist mit der Rasengröße, was muss ich da beim Kauf beachten. Ich glaube, es steht meistens im Produktnamen sogar schon mit drinnen. O500, A1600 und so weiter. Und was ist unser Stand jetzt? Testsieger und vielleicht haben wir noch einen Preis-Leistungs-Sieger, wahrscheinlich.
Zu den Rasengrößen muss man sagen, das ist, was die Hersteller da vorschlagen, das ist immer das Optimum. Das ist so wie bei den Autoherstellern der Kraftstoffverbrauch
oder
bei E-Bikes die Reichweite. Ja, also wenn ich da irgendwie einen 50 Kilo Manschgall in der Ebene bei Fahrunterstützungsstufe 1 habe, ja, da kommt dann 90 Kilometer.
Genau.
Ja, und bei plus 20 Grad. Wenn ich aber mit 90 Kilo auf dem Ding sitze und es ist Winter bei 5 Grad, dann fährt das natürlich nur die Hälfte. Und genauso ist es mit den
Rasenflächen.
Wenn man sieht ja immer eine Zahl hinter dem Mähroboter, ja, die tragen das ja schon in der Produktbezeichnung A1600 zum Beispiel, 1600 Quadrat oder A3000 oder O700 oder 600, was auch immer, da steht immer eine Zahl und die gibt da eben die Quadratmeterzahl an für das Gerät.
Die muss man dann.
Die würde ich einfach mal halbieren.
Halbieren gleich, okay.
Und ich sag mal so, die können so eine große Fläche mähen. Die Frage ist immer nur, in welcher Zeit. Hier als Anhalt habe ich ja, wir haben ja gerade den Dreamy A3 3500 im Test gehabt, Allradmäher, also für 3500 Quadratmeter. So, und der hat für die eine Zone, die ich da immer bemähen lasse, 240 Quadratmeter, etwa 77 Minuten gebraucht. So, und jetzt kann man sich schon mal überlegen, wie lange er dann eben braucht, bis die 3500 Quadratmeter gemäht worden sind.
Okay.
Also, er kommt weit, ja, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, in dem Privatgarten ist das vielleicht noch gar nicht so entscheidend, aber es kann trotzdem auch entscheidend sein. Ja, wenn die Kinder sind vormittags im Garten, die eine ist noch im Kindergarten, kommt zurück und will im Garten spielen. Und
dann mäht er noch immer.
Und dann mäht er da noch rum. Oder nachmittags kommt das andere Kind aus der Schule, will im Garten spielen, dann mäht er wieder. Frau möchte Wäsche aufhängen oder ein Mann möchte Wäsche aufhängen und dann mäht das Ding noch rum. Und dann
also auf jeden Fall ein Entscheidungskriterium.
Schnelligkeit ist auch ein entscheidendes Kriterium und das kann man eigentlich ablesen, wie groß ist die Schnittbreite. Ja, es gibt Schnittbreite mit 18 Zentimeter. Und dann gibt's Schnittbreite mit 40 Zentimeter. So, und wenn ich eine Bahn fahre und habe 40 Zentimeter geschnitten, dann muss der andere schon 2,5 Bahnen fahren, um die gleiche Fläche zu mähen.
Okay. Ja, und also diese Quadratmeterangaben, das bezieht sich ja im Wesentlichen dann auch vor allem auf die Akkugröße. Ja. Also, dass der Akku dann größer ist bei diesen Modellen mit der größeren Zahl.
Ja. Gut. Ja, aber auch da, die kommen dann zurück zum Laden und dann steht in der App,
lädt der Akku halt vor sich hin.
Er hat 160 Stunden. Minuten gemäht. Das stimmt schon. Aber
ob er alles geschafft
aber
hat,
die Ladezeit ist da meistens nicht drin. Das sehe ich dann bei Home Assistant im Battery-Sensor, sehe ich, wann ist er dann zum Laden gefahren.
Halt nicht so schnell.
Und dann hat man, sagen wir mal, 2 Stunden Mähzeit, aber 4 Stunden insgesamt
Nachladezeit.
Hat er gebraucht.
Genau.
Alles klar. Gut. Testsieger und Preis-Leistungs-Sieger bitte einmal.
Stand Preis-Leistungs-Sieger steht vor uns. Der ist aber, wie gesagt, für einfache, strukturierte Gärten mit festen Grenzen. 500 Euro ist man mit dabei. Bei Aktionen kommen auch höherwertige Geräte, die schon mit LiDAR ausgestattet sind, auch in diesen Preisbereich. Und wenn ich jetzt einen etwas komplexeren Garten habe, also keinen großflächigen Garten, dann würde ich doch eher zu einem LiDAR-Modell greifen, weil das insgesamt besser funktioniert.
Welcher ist das hier?
Name? Das ist der RoboUp. Raccoon 2 SE, glaube ich.
Okay, da steht ja. Raccoon drauf. Ja. Alles klar. Gut, Testsieger sparen wir uns vielleicht an dieser Stelle oder möchtest du den aktuellen nennen?
Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt.
Der Dreamier
3500. Aber ja, genau. Der hat bei unserer Herausforderung in unserem Testgarten alle gemeistert.
Okay.
Und bietet einen ziemlich guten Kantenschnitt. Der EcoVax ist im Kantenschnitt besser. Kommt aber über die Engstelle nicht drüber und schafft auch nicht die 5 cm hohen Randsteine.
Und ist
da fährt
laut.
Er dagegen.
Und ist lauter.
Und ist laut. Gut, das ist ja halt nicht so lang vielleicht. Ja, dann kann man diesen Kompromiss eingehen. Also der EcoVax ist ein gutes Gerät, macht den besten Kantenschnitt, hat aber eben, wie gesagt, dadurch, dass der Trimmer an der Seite montiert ist, wird er breiter und unsere Engstelle ist 70 Zentimeter breit. Ja, und im Handbuch steht auch drin, mindestens 90 Zentimeter.
Ja. Was kostet der Dreamy, was kostet der EcoVax?
Ja, wir hatten schon 2.200 Kosten. Der EcoVax kostet auch 2.200.
Okay.
Der Dreamy ist gerade im Angebot, der kostet normal 2.6, kostet jetzt 2.2. Aber die preiswerten LiDAR-Modelle jetzt von Navimo oder von EcoVax, die findet man jetzt schon unter 1.000 Euro.
Gut. Und dann im Zweifelsfall sowieso zur Black Week zuschlagen und dann nächstes Jahr
genießen. Dann kriegt man auch die Top-Modelle zu sehr vertretbaren
Preisen. Definitiv. Dann definitiv.
Sage ich herzlichen Dank für dieses intensive Thema und die ganzen Neuerungen, die es tatsächlich gibt. Ja genau, Stopptaste.
Wir machen jetzt Stopp hier, genau.
Und an euch da draußen, lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und schreibt uns gerne Feedback in die Kommentare. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi.
Ciao.
Das war der Audio- und Videopodcast Hör mal, wer da testet von Heise Bestenlisten. Präsentiert von Mindfactory.